unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gewohnheiten. So eine Rückmeldung, wie ich gerade eben gekriegt habe von Andrea, ist jetzt nicht unbedingt hohnlos. Danke, dass du es trotzdem machst, Andrea, das tut mir richtig gut. Und man merkt ja relativ schnell, dass wenn man aus einer anderen Kultur kommt, dass man dann irgendwie auch schnell mal irgendwie anecken kann. Dass man ja, Dinge einfach nicht so versteht, wie es alle anderen um ihn herum verstehen und dass Dinge unausgesprochen irgendwie anders gehandhabt werden und ich habe nicht so richtig Ahnung und da kann man auch auf die Nase fallen, da kann man Dinge auch richtig schief machen. Ich weiß nicht, manche von euch waren vielleicht im Urlaub und vielleicht sind auch ein bisschen weiter weggefahren, so vielleicht sogar bis Franken oder so und dann merkt man, okay, im Ausland sind die Dinge einfach anders und nicht mehr so wie zu Hause. Ich habe das gemerkt, als ich hierher gezogen bin. Und ich bin jetzt nicht ganz weit hergezogen, gut, für manche ist natürlich eine Weltreise so, aus dem Schwäbischen, von Winnenden so, Winnenden nach Wiesenbach. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine große Veränderung sein würde, auch weil sich letztendlich nicht so viel verändert hat. Ich habe vorher einen Breiteckerweg gewohnt und war hier dann in der Schmalfelder Straße und habe gedacht, okay, Breiteckerweg, Schmalfelder Straße, letztendlich ist das Gleiche in Grün. Bis ich dann gemerkt habe, oha, die 100 Kilometer von Winnenden bis hierher, das ist ein Unterschied. So, die Menschen sind hier anders. Ich bin Schwabe, auch stolzer Schwabe und ich werde für hier immer ein Reingeschmeckter sein. Das ist auch in Ordnung. Sie haben mich trotzdem, normalerweise sagen sie das auf jeden Fall, mich gerne angenommen. Man macht das ja so in Hohenlohe, man ist rundherum freundlich. Was dann hinrum geschwätzt ist, weiß ich halt nicht so genau. Also, aber ich hoffe einfach mal, dass ich hier gut und freundlich aufgenommen werde. So fühle ich mich auf jeden Fall. Habe gemerkt, es gibt so manche Dinge, die sind hier anders. Und dann kam ja noch eine Alicia dazu, aus Australien, ganz woanders. Und die hat dann am Anfang einfach alle fröhlich lächelnd umarmt. Und die Hohenloher wussten gar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Wenn da einer einfach alles umarmt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Und haben es dann am Anfang eher mal so über sich ergehen lassen, aber irgendwie war es doch schön, oder? Und haben gesagt, okay, also ist auch nicht alles nur schlecht, aber man kann damit solchen Sachen auch auf die Nase fallen. Und ich will euch heute mit in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo man merkt, okay, hier wird Kultur irgendwie anstößig. Hier wird das, was irgendwie fremd ist, irgendwie auch, ja, fast schon, also man kann sich fast schon drüber aufregen. Ich lese aus Matthäus 20. Wer seine Bibel dabei hat, darf da gerne mitlesen. Das sind jetzt ein paar Verse, aber es ist eine Geschichte, deswegen traue ich mich, die jetzt einfach mal so auch hier vorzulesen. Matthäus 20, ab Vers 1. Und hier spricht Jesus. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah doch noch andere untätig herumstehen. Und er sagt, geht auch hier hin zu meinem Weinberg arbeiten. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Kurz vor Schluss. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielt jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, die haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutbesitzer zum einen von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Die meisten von uns werden diese Geschichte kennen. Aber jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, regt sich was in mir, was ich denke, es ist doch ungerecht. Also übersetzt es doch mal einfach in eure Arbeitswelt. So, ich stehe morgens um 7 da, vielleicht sogar noch vor 7, und ich schaffe und arbeite den ganzen Tag. Und dann kommt da einer, der irgendwie den Morgen verschlafen hat, der gestern Abend noch lang Party gemacht hat, der noch im irgendwie Halbsuff da irgendwie es geschafft hat, irgendwie auch noch irgendwie hier anzutrotteln, eine Stunde vor Schluss. Tut noch so, als ob er auch ein bisschen was macht und kriegt hinterher genau den gleichen Lohn. Ihr würdet euch beschweren und es wäre auch angemessen so, weil das ist nicht gerecht. Das ist nicht angemessen. Es ist nicht angemessen, dass einer viel arbeitet und den gleichen Lohn kriegt wie jemand, der praktisch nur noch mal kurz so reinschlittert, gerade noch so und trotzdem immer noch das ist nicht gerecht. Und so regen sich natürlich auch die Arbeiter hier auf. Natürlich kann man sagen, hey, klar, wer den Vertrag unterschrieben hat, hat einen Vertrag unterschrieben, dann ist es halt so, okay. Aber gerecht ist es nicht. Gerecht ist es auf jeden Fall nicht. Und jeder, der sich ein bisschen Gerechtigkeitssinn hat, der muss sich hier empören und die Leute empören sich. Und Jesus weiß, das ist ihm natürlich bewusst, dass er hier etwas erzählt, was eigentlich für die Ohren seiner Zuhörer nicht ertragbar war. Er erzählt hier was im vollen Bewusstsein, dass das, was er hier preisgibt, nicht hineinpasst in die Art und Weise, wie wir Gerechtigkeit hier auf Erden verstehen. Es ist eine unfaire Geschichte. Der Schlüssel aber zu dieser Geschichte, der findet sich gleich im allerersten Satz. Da sagt Jesus nämlich, denn im Himmelreich ist es aber so. Jesus macht deutlich, und dass ihr klar versteht, hier auf Erden laufen die Dinge natürlich nicht so ab. Aber im Himmelreich, in Gottes Reich, im Regiment Gottes, da läuft es eben so. Da gelten andere Gesetze. Da wird eine andere Kultur gelebt. Und diese Kultur, die passt nicht immer zu dem zusammen, was hier auf Erden gelebt wird. Diese Kultur ist anders und die eckt auch manchmal an. Das reibt sich, das stößt sich und es erzeugt Missmut. Das sehen wir hier in diesen Arbeitern, die hart gearbeitet haben den ganzen Tag. Da ist ein Unverständnis da, ist ein Ärger, vielleicht sogar Wut. Warum passiert das jetzt so? Die Sache ist die, liebe Gemeinde, das Evangelium, das wird immer anecken. Das Evangelium wird immer anecken, das wird immer Reibung erzeugen. Der Moment, in dem das Evangelium nicht mehr aneckt, in der Moment, in dem das Evangelium nicht mehr provoziert, keinen Anstoß mehr erregt, ja, da sind wir im Himmel angekommen. Weil im Himmel, dort sind die Dinge so und dort eckt das Evangelium nicht mehr an. Dort reibt sich das Evangelium natürlich nicht mehr. In dem Moment, wo wir im Himmel ankommen, da reibt sich nichts mehr. Aber solange wir noch nicht dort sind, da wird sich dieses Evangelium immer reiben, es wird immer anecken. Und das Problem ist deswegen nicht, dass das Evangelium aneckt, das muss so sein. Das Problem entsteht dann für uns, auch als Christen und auch heute Morgen für uns hier als Ekklesia, wenn das Evangelium, wenigstens das von uns Verkündigte oder das Gelebte, keinen Anstoß mehr erregt. Dann haben wir ein Problem. Das Problem ist nicht, dass das Evangelium Anstoß erregt. Das Problem ist nicht, dass das Evangelium sich mal reibt. So ein Problem entsteht dann, wenn es von uns verkündete und gelebte Evangelium plötzlich keinen Anstoß mehr erregt. Wenn es sich nicht mehr reibt mit unserer Gesellschaft. Wenn man letztendlich keinen Unterschied mehr spürt, weil wir unsere Nachfolge so sehr an das angepasst haben, was auch in der Gesellschaft gelebt wird, dass man gar nicht mehr sieht, dass da was anderes ist, dass man gar nicht mehr spürt, dass da überhaupt was nicht von dieser Welt ist, dass da überhaupt ein Königreich Gottes hier auch noch existiert. Warum ist es ein Problem? Naja, weil das Evangelium in seiner Schärfe ja nicht nur provoziert und unsere Gesellschaft herausfordert. Ja, das tut es. Nein, das Evangelium provoziert nicht nur, sondern das Evangelium in seiner Radikalität und seiner Schärfe ist letztendlich das Einzige, was retten kann. Das Evangelium in seiner Schärfe und seiner Radikalität ist das Einzige, was wirklich Hoffnung geben kann. Und ist letztlich auch das Einzige, was wirklich ewigkeitsfähig ist und tragfähig ist bis über den Tod hinaus. Diese Erkenntnis: Es ist nicht mein Verdienst. Es ist nicht mein Wert. Es ist nicht meine Leistung. Es ist nicht mein perfekter oder eben nicht perfekter Lebenswandel. Es kommt nicht darauf an, ob du 9, 5, 3 oder auch nur eine Stunde im Weinberg gearbeitet hast. Es ist allein Gnade Gottes. diese Gnade, die uns zuteil geworden ist, eben als wir noch Sünder waren. Diese wunderbare Gnade, die uns erreicht hat, als wir verloren waren und nun nach Hause zu unserem Vater gebracht hat. Diese wunderbare Gnade, die keinen Unterschied macht, ob arm oder reich, ob gebildet oder ungebildet, ob Mann oder Frau, ob Straftäter oder Mutter Teresa, diese wunderbare Gnade ist für uns alle gleich. Kraftvoll wischt sie unsere Bemühungen, Gott gerecht zu werden, zur Seite. Die Bibel sagt, unsere eigenen Bemühungen, das Leben irgendwie gelingen zu lassen, sind für Gott wie dreckige, eklige Lumpen. Selbst unsere besten Versuche sind für Gott nichts mehr als ein dreckiger Lumpen, weil sie nicht ausreichen. Und anstelle unserer dreckigen Lumpen werden uns neue, festliche Kleider geschenkt. Bereit und angemessen für das ewige Festmahl mit unserem Vater im Himmel. Und ihr Lieben, das ist der Skandal der Gnade. Das ist der Skandal der Gnade. Das ist der Anstoß, der sich nicht immer mit unserer Welt vereinbaren lässt. Der sich auch nicht mit unseren Gesetzen in unserem Staat vereinbaren lässt. Diese Gnade sagt, dass ein verurteilter Mörder im Gefängnis, in dem Moment, wo ihm diese Gnade zuteil wird und er sich dieser Gnade zuwendet, genauso heilig und genauso gerecht vor Gott steht wie du und ich, die wir hoffentlich noch keinen umgebracht haben. Das heißt noch lange nicht, dass er der Staat jetzt ihn wieder gehen lässt, aber vor Gott ist er frei, rein und gerecht und heilig. Das passt nicht zusammen, das reibt sich. Versteht ihr, da müssen wir auch ab und zu einfach mal Anstoß dran nehmen, weil es nicht zu dem passt, wie wir denken und wie die Welt funktioniert. Nur weil du in Gottes Augen geheiligt bist, heißt noch lange nicht, dass wir das auch denken. Nur weil Gott denkt, eine Stunde Arbeit reicht aus, um den ganzen Denar auszuzahlen, heißt noch lange nicht, dass wir auch so denken. Gott und wie er handelt, geschieht nicht nach unserer Kultur, nach unseren Gesetzen, nach unseren Regeln, nach unserer Gesellschaftsmeinung, sondern nach der Reich Gottes Kultur. Im Himmelreich ist es aber so. Diese Anstoß und der auch mit einer Radikalität und mit einer Schärfe die letzten 2000 Jahre war, der hat sogar ganze Kriege heraufbeschworen. Und es überrascht mich nicht, ich will diese Kriege nicht entschuldigen, es ist brutal schlimm, bitte. Und es ging ja auch nicht immer nur um Theologie, da war auch viel Machtkampf und so weiter dabei. Aber mich überrascht es nicht, dass die Wut über das Evangelium und dieser Anstoß am Evangelium, dass der eine Reaktion hervorruft. Und auch eine heftige Reaktion. Weil es nicht in unser Gerechtigkeitssystem oder unsere Gesetze passt. Weil es nicht dem folgt, was die Welt für richtig hält. Der Anstoß des Evangeliums, der sollte uns keine Sorgen machen. Das ist so. Das geht gar nicht anders. Das muss so. Wo wir uns Sorgen machen sollten, ist, wenn wir mit unserer Botschaft, mit unserem Lebensstil, mit unserer Lebensplanung keinen Anstoß mehr erregen. Dann sollten wir uns Sorgen machen. Wenn wir unsere Nachfolge so angepasst haben, dass sie nicht mehr provoziert, weil wir zu sehr im Einklang mit den Werten dieser Welt unterwegs sind. Oder weil wir nur noch mit Gleichgläubigen in Kontakt sind und überhaupt nicht mehr mitbekommen, wie die Welt eigentlich denkt und lebt. Das ist ein Problem und da sollten wir uns Sorgen machen. Warum? Weil ein verwässertes Evangelium natürlich keinen Anstoß mehr erregt. Damit lässt sich fröhlich leben in jeder Kultur. Aber letztlich verliert ein verwässertes Evangelium auch seine Kraft. Und das ist ein Problem. Wenn das Evangelium zu einer Lebensverbesserungsphilosophie verkommt, die im Markt der Lebensverbesserer auf YouTube und TikTok mit 1000 anderen Tipps im Morast der Beliebigkeit stecken bleibt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wenn es im Evangelium nur noch darum geht, wie du dein Leben halt ein bisschen verbessern kannst und die Dinge noch ein bisschen besser machen kannst und dann dich mit 1000 anderen Leuten, die andere Ideen haben, auseinandersetzen musst und versuchst, hier in einem Wettbewerb zu sein, dann haben wir ein Problem. Das Evangelium macht dein Leben nicht ein bisschen besser. Darf ich das nochmal sagen? Das Evangelium macht dein Leben nicht etwas besser, sondern letztendlich schenkt es dir ein neues Leben. Und es ist ein meilenweiter Unterschied. Das Evangelium heißt nicht, dass du einfach eine Liste an Richtigkeiten hast, wo du sagst, naja, das glaube ich auch. Und jetzt irgendwie wird dadurch mein Leben vielleicht ein bisschen besser oder ich bin vielleicht ein bisschen freundlicher oder habe vielleicht ein bisschen mehr Geduld, weil der Guru Jesus das ja irgendwie auch konnte. Nein. Es geht darum, dass du dein Leben verlierst. Es wird nicht besser, du verlierst es und bekommst ein neues Leben geschenkt. Du wirst als Bürger des Himmelreiches von Neuem geboren. Und jetzt gelten auch andere Gesetze für dich. Du bist jetzt Bürger eines anderen Staates. Für dich gelten jetzt nicht mehr die Gesetze, die gelten schon noch, bitte. Aber im geistlichen Sinne gelten nicht mehr die Gesetze hier, sondern die Gesetze des Himmelreiches für dich. Andere Maßstäbe, andere Kultur. Und wenn du diese Gesetze lebst, wenn du diese Kultur lebst, wenn du diese Maßstäbe lebst, dann wirst du hier anecken. Dann wirst du hier Anstoß erregen. Dann werden Leute dich anschauen und sagen, das ist komisch. Wieso umarmst du alles? So machen wir das hier nicht. Warum machst du, wieso isst du eine fränkische Bratwurst? Ich weiß gar nicht, was es ist. Und Maultaschen habe ich auch nie gesehen. Die Leute werden sich fragen, was du da hast. Und dann sagst du, hey, ihr Lieben, ich habe Maultaschen. Was Besseres gibt es gar nicht. Wir sagen, hey, wir haben Evangelium. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Was Besseres gibt es. Und das, was bei dir Anstoß erregt, das, was bei dir so komisch vorkommt, das ist tatsächlich das Allerbeste, was dir jemals passieren könnte. Fast zu vergleichen mit Maultaschen. Fast. Wir sind oft darauf bedacht, dass wir keinen Ärger machen. Wir haben so eine Herdenmentalität und es wird tatsächlich nicht besser. Das wird in den jungen Generationen noch schlimmer. Keiner traut sich mehr wirklich aus der Masse herauszuragen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass unsere sozialen Profile und so weiter, dass sie schön geliked werden und dass die Leute das toll finden, aber nicht zu heftig, weil es könnte passieren, dass ich irgendeinen Fehler mache, der viral geht und dann ist mein Leben zerstört. In dieser Realität leben wir. Ein Fehler, der irgendwo aufgenommen wurde und mein Leben kann zerstört sein. Das heißt, keiner traut sich mehr. Keiner will mehr aus der Masse herausstechen. So sind wir. Und dann sagt Jesus, aber das Evangelium wird anecken. Das Evangelium wird, wir sind bedacht darauf, das keinen Ärger zu machen. Aber das Evangelium eckt an. Und was machen wir? Wir versuchen den Kompromiss. Wir passen unsere Glaubensüberzeugungen an. Wir drehen den Lautstärkeregler etwas runter. Nicht ganz so heftig, nicht ganz so scharf. Wir unser Schriftverständnis so. Wir machen es einfach ein bisschen, nicht ganz so. Fundamental wollen wir nicht sein. Und radikal, das hört sich auch ganz komisch an, das wollen wir auch nicht sein. Also, aber so ein bisschen Jesus im Leben, das ist gut. Um dein Leben ein bisschen zu verbessern und sonntags auch was zu tun zu haben, so, das ist richtig gut. Und so leben wir unser Glaubensleben und so werden wir auch keinen Anstoß mehr erregen. Schon Leuten egal, ob du hier Sonntagmorgen sitzt oder nicht. Das ist denen wirklich egal. Aber wenn du plötzlich anfängst, nach den Gesetzen des Evangeliums deinen Alltag zu gestalten, oh, dann wird es anders. Dann wird es anders. Oder wir machen genau das Gegenteil. Das eine ist, wir wollen keinen Ärger erregen und ducken uns schön und drehen die Lautstärke ein bisschen runter. Oder wir machen das Gegenteil, das ist genauso falsch. Wir missbrauchen das Evangelium für unsere politischen Zwecke. Wir haben irgendeine politische Ideologie, der wir uns verschrieben haben. Wir nutzen die Aussagen der Bibel oft genug ohne Kontext, um diese Ideologie irgendwie lautstark zu verteidigen. Beides wird dem Evangelium von Jesus Christus nicht gerecht. Das Lautstärke runterdrehen und der Missbrauch für die politische Agenda. Beides nimmt letztendlich die Botschaft des Evangeliums und missbraucht es für meine eigenen Zwecke. Dem einen Zweck, ich will mich sicher fühlen. Dem anderen Zweck, ich habe eine politische Idee und die will ich durchsetzen. Beides ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Was ist das Evangelium? Drei Punkte. Erstens, die bedingungslose Annahme. Das allererste des Evangeliums ist die bedingungslose Annahme. Das Evangelium verurteilt nicht. Das Evangelium verurteilt nicht, egal welche Hautfarbe du hast. Egal welche Ideologie du anhängst, politischer oder anderer Natur. Egal, ob du im Strafregister gelistet bist oder nicht. Egal, welche sexuelle Orientierung du hast. Egal, welchen Familienhintergrund oder sonst welchen Hintergrund du hast. Völlig egal. Das Evangelium verurteilt nicht. Das Evangelium nimmt dich an. Bedingungslos. Als wir noch Sünder waren, als du noch weit weg warst, da ist Jesus für dich gestorben. Zweitens, das Evangelium macht alle radikal gleich. Radikal gleich. Egal, wie viele Stunden du in deinem Weinberg gearbeitet hast, alle haben gesündigt und alle müssen sterben. Wir werden alle radikal gleich gemacht, weil wir alle sterben. Und im Tod sind wir alle gleich. Ja, Andrea?
Ich lebe in Ewigkeit. Amen.
Amen. Das ist aber Punkt 3, deswegen lass uns noch mal kurz zurückgehen zu Punkt 2. Danke, Andrea. Wir werden alle gleich gemacht, weil wir alle sterben. Und im Tod sind wir alle gleich, nämlich tot. Dann ist völlig egal, welchen Hintergrund du hattest. Dann ist völlig egal, was dein Konto gesagt hat. Dann ist völlig egal, wie du gelebt hast. Du bist tot. Du bist einfach tot. Wir alle haben gesündigt und wir alle müssen sterben. Das ist radikal Gleichmachen des Evangeliums. Und das ist das, was viele Leute ungerecht empfinden. Weil wenn ich tot bin, ist völlig egal, ob du dein Leben ganz toll gestaltet hast oder ob du irgendwie kläglich irgendwo verreckt bist. Ich sage das mal ein bisschen disrespektierlich. Ist völlig egal. Wir sind gleich gemacht. Das Evangelium macht uns alle gleich. Wir sind alle tot. Und dann drittens, Andrea, also ist er weg. Das komplett unverdiente, aber alles veränderte Geschenk des neuen Lebens in Jesus Christus. Komplett unverdient. Komplett geschenkt. Der Lohn, ein neues Leben, ein ewiges Leben, ein Leben in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott selbst. Heilig gesprochen. Nicht erwirtschaftet oder verdient, sondern heilig gesprochen von Gott selbst. Durch das, was Jesus für dich getan hat. Das ist das Evangelium in seiner Reinform. Und diese Radikalität, die passt uns oft nicht. Weil ich bemühe mich doch so sehr. Ich habe es doch mehr verdient. Jetzt wird der aber noch viel mehr gesegnet als ich. Und diese Ungerechtigkeit, die finden wir die ganze Zeit auch in der Bibel. Psalm 73. Wieso geht es den Gottlosen so gut? Ich bemühe mich doch die ganze Zeit. Ich versuche doch immer, das Richtige zu tun. Und dann sehe ich die Gottlosen und die irgendwie gefühlt, die haben alles, was sie brauchen und mir geht es so schlecht. Ist doch ungerecht. Ja, genau, ist ungerecht. Hiob, genau das Gleiche. Ich habe doch immer das Richtige gemacht. Wieso passiert mir jetzt eins nach dem anderen? Und wir können diese Frage ganz genauso stellen. Ich war doch immer dir treu, Herr Jesus. Wieso trifft das Schicksal saß jetzt mich? Wieso kann es mir nicht besser gehen? Wieso habe ich die Beförderung nicht gekriegt? Warum hat es bei mir nicht geklappt mit der Frage, die ich hatte? Warum sind meine Kinder nicht mit Gott unterwegs? Das sind alles Fragen, die wir stellen können, wo wir in Gerechtigkeitssinn irgendwie sich meldet. Und wir merken, unsere Gerechtigkeit ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Vor dem Evangelium sind wir alle gleich gemacht. Da gibt es keine besseren und keine schlechteren. Wir sind alle gestorben. Das letzte Mal habe ich über Buße gepredigt hier. Ich habe gesagt, es ist diesen Moment der Umkehr. Und es sind einige Leute hier aufgestanden, die gesagt haben, ab jetzt anders. Ab jetzt anders. Ich tue Buße dafür, wie ich mein Leben bisher gelebt habe. Ab jetzt anders. Und wenn man dieses anders dann lebt, wenn man anfängt, das im Alltag einzubringen, bei dir zu Hause, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, wenn du dieses anders anfängst einzubringen, anders zu leben, nach der Kultur des Himmels zu leben, dann wirst du relativ schnell merken, dass dieses anders aneckt, dass dieses anders provoziert, dass es eben nicht in die Gesellschaft reinpasst, dass es sich nicht so einfach in den Einklang mit der Welt bringen lässt. Ja, genau, das Evangelium lässt sich nicht in Einklang mit dieser Welt bringen. Auf deine Arbeit, wie du mit deinen Kollegen umgehst, woran du dich beteiligst, woran du dich nicht beteiligst, wie du über andere redest, was du mit deinem Geld machst, wie du deine Beziehungen und deine Ehe gestaltest, was du am Sonntag tust, welche Bücher du liest, welche Medien du konsumierst, welche Witze du erzählst, für welche Dinge du einstehst, mit was du deine Zeit verbringst, all das wird sich als Bürger des Himmels verändern. Und an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, nicht an allen, aber an ganz vielen Stellen, werden deine Kollegen, wird deine Nachbarschaft, wird die Welt sagen, das passt hier so nicht her. Das passt hier so nicht her. Und dann wirst du Unverständnis ernten, Belustigungen, davor haben wir am meisten Angst, dass die Leute sich über uns lustig machen, aber du wirst auch auf Verärgerung treffen. Genauso wie Jesus auf Verärgerung getroffen ist, als er dieses Evangelium des Himmels gepredigt hat. Warum sage ich das heute Morgen? Warum predige ich das? Weil ich uns zurufen will, habe Mut. Habe Mut. Habe Mut, das Evangelium zu leben. Für dich selber, es nochmal ganz neu anzunehmen, wenn es heute Morgen dran ist, wird gleich eine Möglichkeit geben, das für dich selber nochmal anzunehmen. Aber habe auch Mut, es in seiner Radikalität, in seiner Einfachheit, in seiner Schönheit wirklich zu leben. Und dass du den Menschen so begegnest, wie es dem Evangelium gemäß entsprechend ist, wie es die Kultur des Himmels ist. Und dass du das Evangelium für dich persönlich, aber auch für die Menschen um dich herum erlebbar machst, greifbar machst. Wie existieren, damit Menschen Gott begegnen. Steht heute nicht da, weil die Deko noch nicht da ist. Normalerweise steht sie ja. Aber sie sollen doch keinem Lebensverbesserungswunsch begegnen, keiner Lebensverbesserungsphilosophie, sondern sie sollen der radikalen Gnade Gottes begegnen und eine Begegnung mit ihm selbst haben. Alles andere hat keine Kraft. Alles andere ist reine Zeitverschwendung. Die Kraft liegt in der Radikalität des Evangeliums. Habe Mut. Gott muss sich für seine Güte nicht entschuldigen. Der Weinbergbesitzer sagt, soll ich mich etwa für meine Güte entschuldigen? Nein, lieber Gott. Du brauchst dich für deine Güte, für deine Gnade nicht entschuldigen. Und wir werden es auch nicht tun. Ich bete für Mut, für jeden Einzelnen von uns, dass wir das, was das Evangelium dir geschenkt hat, dir zugesprochen hat, radikal selber neu erleben und radikal leben, um es greifbar für andere zu machen. Und dafür würde ich jetzt noch gern beten. Also wenn du heute Morgen hier bist und sagst, okay, ich muss das vielleicht für mich selber nochmal neu ergreifen, weil ich immer noch unter dem Druck leide, ich müsste vielleicht was schaffen, damit Gott mich wirklich annehmen kann. Oder ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, ich bin viel zu weit weg. Ich habe überhaupt nicht nach dem gelegt, was im Himmelreich irgendwie angemessen wäre, ich bin zu weit weg. Wenn es heute Morgen dein Punkt ist, habe ich gute Nachrichten für dich. Ich habe Evangelium für dich. Gott nimmt dich bedingungslos an. Er macht dich gleich mit allen anderen, die hier im Raum sitzen. Und er schenkt dir sein Leben. Weil deins leider nicht ausreicht, aber meins reicht auch nicht aus. Unser aller Leben reicht nicht aus. Wir sind alle gestorben und auferstanden zu neuem Leben, das er uns schenkt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das darf ich dir heute Morgen nochmal ganz neu zusprechen. Wenn es du bist, dann will ich gleich für dich beten. Wenn du aber sagst, hey, nee, das habe ich gecheckt, wunderbar, dann will ich heute Morgen für dich beten, dass du darin wächst. Dass du es immer wieder neu für dich selber ergreifst, aber dass du es dann auch in deinem Alltag lebst und erlebst. Und ja, wenn es dann mal einen Anstoß gibt, ja, wenn Leute sich dann mal darüber lustig machen, weil sie es nicht verstehen, ach, das ist halt die Australierin, die alle umarmt, ja, das ist halt der Christ, der immer betet, ja, das kann sein. Aber welche Ehre, dass wir die himmlische Kultur hier leben dürfen und sagen dürfen, wir haben was Besseres als Maultaschen. Wir haben ewiges Leben. Lass uns für Mut beten. Ich darf bitten, irgendjemand, der ein bisschen da klimpert, der super, einfach, es macht es manchmal leichter, die Gedanken zu sammeln. Und ich will jetzt einen kurzen Moment der Stille geben. Und dann stelle ich dir ein paar Fragen. Und ich will Raum geben für Reaktionen. Ich werde dich gleich bitten, dann aufzustehen. Nicht für mich, ich brauche das nicht. Aber einfach so für dich zu sagen, ja, ich habe darauf reagiert und ich strecke mich aus nach dieser Gnade. Ich strecke mich aus nach diesem Evangelium. Ich strecke mich aus nach Mut. Sei mutig, sei stark. Ich gebe einen Moment der Stille zum Nachdenken.